bin mal bei der Frage, wie wird da eigentlich agitiert, Propaganda gemacht fürs Wählen, ausgegangen von den Themen, die Merkel und Steinbrück in ihrem Dialog vor 14 Tagen, glaube ich, da im Fernsehen in diesem sogenannten Duell vorgetragen haben. Ich will einfach mal an zwei, drei Beispielen erläutern, wie eigentlich die Logik des Arguments dort geht. Die Themen waren ungefähr in dieser Reihenfolge: Staatshaushalt, Wachstum, Mindestlohn. Was erfuhr man dort über diese Themen und vor allen Dingen, was erfuhr man dort, wieso sie den Wähler und den Bürger so sehr interessieren sollen und deshalb interessieren sollen, damit er sich von den Positionen der Parteien in diesen Fragen überzeugen lässt. Es ist erstens natürlich gar kein Geheimnis und auch gar kein Spezifikum des Wahlkampfs im eigentlichen Sinne, sondern ein Dauerthema der öffentlichen Meinung, dass der Mensch ununterbrochen damit vertraut gemacht wird, wie er von den Entscheidungen der Politik praktisch betroffen ist. Wenn es um Debatten zur Steuerpolitik geht, zur Sanierung des Haushalts, zur Wachstumsförderung, dann kommt keiner dieser Berichte ohne das aus, dass er den Leuten sagt, und wenn übrigens die und die Entscheidung getroffen ist, dann kommt Folgendes auf euch als Steuerzahler, als Arbeiter, als Arbeitnehmer und so weiter, als Lehrer, als Rentner auf euch zu. Das heißt, die Ansprache der Leute als Betroffene der Politik findet ja ununterbrochen statt. Und die hat ja die praktische Wahrheit oder die praktische Faktizität, muss man eigentlich sagen, mit Wahrheit hat das ja in dem Sinn nichts zu tun, dass es ja auch tatsächlich so ist, dass je nachdem, welche Entscheidungen die politisch Zuständigen auf diesen Feldern treffen, Konsequenzen für die Lebensbedingungen der Leute folgen und die Leute konfrontiert sind mit diesen Konsequenzen nach dem Motto, ja, was kommt da auf mich zu, auf was habe ich mich in nächster Zeit in der einen oder anderen Frage einzustellen. Und diese Betroffenheit kennzeichnet ja erstmal die ganz prinzipielle Abhängigkeit des normalen Menschen von dem, was auf dem Feld der Politik entschieden wird. Vorschriften, die erlassen werden, Gesetze, die vom Parlament beschlossen werden, Entscheidungen, die dort in Fragen des Geldeinnehmens und Ausgebens, der Wachstumsförderung, der Familienförderung und so weiter getroffen werden, bestimmen maßgeblich die Bedingungen, unter denen man selber so sein Leben fristet und zu was kommt oder eben auch nicht. Daran, an diesem Verhältnis, ändert die Wahl erstens gar nichts, die ist da gar nicht Thema, und zweitens, das ist erstens vorher so und das ist hinterher genauso. Im Wahlkampf reden die Parteien aber über dieses Verhältnis dann doch ein wenig anders, als es normalerweise in der Öffentlichkeit immer schon passiert. Nämlich so, dass sie den Leuten sagen, gerade weil ihr betroffen seid, gerade weil ihr abhängig seid von dem, was wir dort oben zu entscheiden haben, deswegen wählt uns für die Politik, die wir machen wollen. Das erstmal so als allgemeine methodische Ankündigung des Prinzips, nach dem hier argumentiert wird. Ich will das mal an den Beispielen, die ich eben erwähnt habe, im Einzelnen erläutern. Angesprochen wird der Bürger im Wahlkampf von vornherein als einer, der von der Politik betroffen ist und der deswegen, weil er betroffen ist, sein Vertrauen in die politischen Entscheidungen der einen oder anderen Partei setzen soll. Im Fernsehduell taucht das sinngemäß so auf. Es gab durchweg eine Einigkeit in der Frage, worum es überhaupt in der Politik heutzutage geht. Eins der obersten Themen hieß Haushaltssanierung. Das zweite hieß, es muss mehr Wachstum her, mehr Arbeitsplätze. Und das dritte große Thema war der berühmte Mindestlohn. Alle Parteien im Prinzip sind sich einig, die Schulden müssen runter des Staates, streiten tun sie sich darüber, wie das im Einzelnen passieren soll. Man geht also unverhohlen davon aus, dass es vom Stand der Staatsfinanzen abhängt, was der Bürger im Portemonnaie hat. Und von diesem Ausgangspunkt her wird jetzt der Bürger angesprochen mit Aussagen wie ungefähr der folgenden. Auch da kann man sagen, ist eigentlich die Übereinstimmung bei den Parteien weitgehend gegeben. Angesichts leerer Staatskassen können wir keine sozialen Wohltaten verteilen. Das ist ein sehr gekonnter Satz. Der lebt nämlich davon, dass er implizit behauptet, darum würde es den Parteien vorrangig schon gehen. Wenn sie sagen, angesichts leerer Staatskassen können wir keine sozialen Wohltaten verteilen, dann wollen sie ja damit schon gesagt haben, das würden wir schon sehr gerne tun, das finden wir auch ganz wichtig. Aber, liebe Leute, das geht leider nicht. Es wird also im ersten Schritt anerkannt, dass Leute Gründe dafür haben, unzufrieden zu sein mit den staatlichen Entscheidungen. Es wird unverhohlen anerkannt, dass sie Geldsorgen haben, Nöte zurechtzukommen mit ihrem Portemonnaie und den Anforderungen, die sie erfüllen müssen, um Geld zu verdienen. Und es wird drittens sogar ausdrücklich darauf beharrt, dass die Politik die richtige Adresse ist, an die man sich da wenden soll, wenn man solche Sorgen hat, weil die kümmert sich drum. Und das tut sie ja sogar auch. Es ist ja auch gar nicht so, dass sie das nicht täte. Die interessante Frage ist ja eigentlich, wie. Dann kommt die Einschränkung. Die Staatskassen sind leer und deswegen geht das mit dem Sozialen nicht so, wie es das eigentlich bräuchte. Die Rentenkasse ist leer, es droht Altersarmut, aber wir können leider gegen die Altersarmut nichts tun, bis die Rentenkassen nicht aufgebessert sind. Grund für das eigene Schlechtdastehen, für die Mängel in der eigenen Lebensführung, ist also dass die Geldnot des Staates. Das ist hier die Behauptung. Und damit ist schon ein interessanter Gegenstandswechsel vorgenommen. Damit ist nämlich die Politik, und das hat hauptsächlich Steinbrück so gemacht, aber die Merkel durchaus auch, bei dem Standpunkt angelangt, ja, jetzt müssen wir uns mal ein ganz anderes Thema kümmern. Und das andere Thema heißt, wie sieht der Stand der Staatsfinanzen aus? Wie geht dieser Haushalt zu sanieren? Und dann hört man so Sprüche wie, wir haben ja alle über unsere Verhältnisse gelebt. Wir brauchen, um den Kredit der Nation weiter zu sichern, eine Schuldenbremse. Wir brauchen mehr Wachstum, damit mehr Geld wieder in die staatlichen Kassen kommt. Und damit ist was Interessantes geleistet. Damit ist nämlich erstens das Anliegen der Leute, deren Bedarf anerkannt von der Politik und zugleich ganz grundsätzlich zurückgewiesen, weil ihm ja mitgeteilt wird, dass die Erledigung und Bewältigung der Nöte von Rentnern und Arbeitern und Steuerzahlern abhängig ist von der Sanierung des Haushalts und weil man sich die Geldsorgen, die man selber hat, als Folge dessen denken soll, dass der Staat kein Geld hat, soll man sich jetzt geistig als Bürger um die Frage kümmern, ja, wie kriegt der denn das jetzt hin, seinen Haushalt zu sanieren? Die private Geldnot, so die Deutung der Lage, spiegelt nur die Knappheit der öffentlichen Kassen wider. Und wenn das so ist, dann muss man sich ja wohl um die öffentlichen Kassen kümmern, damit überhaupt die Bekämpfung privater Geldnöte überhaupt geht. Wohlgemerkt, schon das ist überhaupt kein logischer Schluss. Wenn es denn tatsächlich so ist, oder dass die private Geldnot daher kommt, dass der Staat entweder zu wenig Geld hat oder das Geld für anderes benutzen will und muss als fürs Soziale, dann wirft es ja eher ein schlechtes Licht auf das Verhältnis von Staatshaushalt und privaten Geldnöten, als dass es den Schluss nahelegen würde, ja, weil es das eine von dem anderen abhängig ist, deswegen muss man sich um das zweite sorgen. egal. Damit ist man dann einem anderen Thema und über das Thema streiten sich die Politiker jetzt. Und da kommt der Ausgangspunkt, das Ansprechen der Leute in ihren privaten Geldproblemen überhaupt nicht mehr vor. Dann kommen dann unterschiedliche Modelle zum Tragen, wie Staatshaushaltsfinanzierung mehr geht. Mehr Steuern, mehr Schulden, aber vor allen Dingen mehr Einnahmen aus der Gesellschaft durch die Förderung des Kapitalwachstums. Das ist der ganz prinzipielle Standpunktwechsel, für den die Politik erstens die Leute immer zu agitiert, aber zweitens im Wahlkampf nochmal ausdrücklich. Ausdrücklich für den Standpunktwechsel, weil du negative Wirkungen von dem zu spüren bekommst, was die Politik veranstaltet. Interessiere dich gefälligst für das Gelingen der staatlichen Projekte, weil das ist ja die absolute Bedingung, dass überhaupt für dich was rumkommen kann. Zweites Thema, deswegen Wachstum. Merkel lobt sich dafür, dass sie die Zahl der Arbeitslosen von 5 Millionen auf 1 Million runtergebracht hat. Steinbrück kontert dieses Eigenlob der Regierung mit dem Argument, ja, da sind aber ganz viele Arbeitsplätze dabei, da verdienen die Leute ja nicht mal ein Geld, mit dem sie überhaupt eine Familie ernähren können. Konter der Regierung, ja, das ist doch aber immer noch besser als Arbeitslosigkeit. Auch da wieder die ganz brutale Anknüpfung an der Tatsache, dass ohne einen Arbeitsplatz ein Mensch in dieser Gesellschaft ziemlich trostlos dasteht. Die Reklame dafür, dass die einzige Abhilfe gegen diese Not selbstverständlich ist, vom Kapital beschäftigt zu werden. Die Thematisierung des Problems, dass die Arbeit, wenn das Kapital sie anwenden soll, fürs Kapital rentabel sein muss, also Überschüsse produzieren. Und der Rückblick auf den Lohn als, ja deswegen darf der natürlich auch wieder nicht so hoch sein, dass die Arbeit nicht vom Kapital rentabel benutzt werden kann. Der Ausgangspunkt, die Geldnot von Leuten, die nicht beschäftigt oder gering beschäftigt werden, wird übersetzt in die Notwendigkeit einer Geldvermehrung auf Seiten der Beschäftiger. Und dann wird gesagt, ja, dann darf der Lohn auch diesem Maßstab gar nicht folgen, dass er tatsächlich für die Leute reicht, die ihn verdienen. Dann braucht es einen Niedriglohnsektor und dann ist er eben ein Hebel für Wachstum und den kann man prinzipiell deswegen auch nicht kritisieren, so der Standpunkt der Regierung. Schon wieder der gleiche Standpunktwechsel. Die Abhängigkeit der eigenen ökonomischen Lage vom Wachstum des Kapitals wird zitiert und eingefordert, dass die Leute, die in dieser Abhängigkeit stehen, ihre Hoffnung, ihr Vertrauen in die Politik setzen soll, damit die Wachstum hinkriegt, damit man selber eventuell auf Grundlage dessen irgendwann mal etwas besser dasteht als aktuell. Und der Gipfel, ich nenne es mal so, dieses Zynismus ist eigentlich die staatliche Agitation zum Thema Mindestlohn. Streng genommen muss man ja sagen, ist die bloße Tatsache, dass die Politik überhaupt in Erwägung zieht, dass es sowas geben muss, der Skandal. Das ist ja das offene Bekenntnis dazu, dass in den Rechnungen derer, die Arbeit rentabel verwenden und daraus Gewinn erwirtschaften aus ihrer Anwendung, der Lebensunterhalt der Leute so wenig vorkommt, dass dieser Lohn auch auf ein Niveau gesenkt werden kann, wo von vornherein erkennbar ist, dass er überhaupt zum Leben gar nicht reichen kann. Und das wirft zweitens ein sehr schlechtes Licht auf das Verhältnis derjenigen, die die Arbeit verwenden und denen, die sie machen müssen. Offensichtlich ist ja nicht zuletzt aufgrund erstens der vielen Arbeitslosen und zweitens aufgrund staatlicher Gesetze in der Richtung. Offensichtlich ist die Erpressungsmacht der einen Seite gegenüber den anderen so, dass es eine Gegenwehr, ein Mittel sicherzustellen, dass man selber von der Arbeit leben kann, die man tut, offenbar nicht existiert. An der Stelle könnte man noch ein paar Sätze über die Rolle der Gewerkschaften in dieser Frage sagen, aber das stelle ich hier mal weg, das würde zu sehr vom Gegenstand wegführen. Die Gewerkschaft ist übrigens auch dafür, dass die Leute wählen gehen, aber das noch nebenbei. Das ist aber gar kein Skandal, sondern der Streit geht um die Frage, wie hoch soll er denn sein? Und da ist auch offensichtlich, dass diese Höhe schon wieder nichts mit der Frage zu tun hat, wie viel Geld jemand zum Leben braucht, sondern sich einer ganz anderen Berechnung verdankt. Nämlich der Berechnung der Frage, was kostet es den Staat, wenn er Löhne aufstocken muss, die niedriger sind als das staatlich definierte Existenzminimum. Die Frage, um die da in Wahrheit gestritten wird, ist gar nicht, wie viel Geld sollen die Leute verdienen, sondern wer zahlt das eigentlich? Die Unternehmen aus ihren Lohnkosten oder der Staat aus seiner Sozialkasse? Und in diesen Streit sollte man sich als Betroffener eigentlich sowieso überhaupt gar nicht einmischen. Aber hierzulande scheint das ein probates Argument dafür zu sein, dass die Politik sich selber dafür lobt, dass sie sich auch dieses Problems annimmt. Das ist ein klassischer Fall dessen, wie die Politik insgesamt mit dem Verhältnis von Wachstum und Sozialem umgeht. Sie schafft erst die Lage mit gesetzlichen Vorschriften, in denen ein Niedriglohn praktisch gesetzlich erlaubt und deswegen ist und deswegen auch stattfindet. Und dann stellt sie sich zu den Folgen als treusorgende Instanz, die sich um die schlimmsten Auswüchse dieses von ihr selbst inszenierten Verhältnisses kümmert. Das ist, so meine ich, das Prinzip, in dem die etablierten Parteien jedenfalls in den Wahlkampf ziehen. Sie holen die Leute bei ihren privaten Nöten ab, nageln sie wegen der Abhängigkeit der Leute vom Kapital und vom Staat auch darauf fest, dass sie sich dann um die staatlichen Probleme sorgen sollen, die erst gelöst werden müssen, damit man selber zurechtkommen kann. Und die Lösungen, die dann angeboten werden, reden schon wieder gar nicht über das Einkommen der Leute als Mittel für sie, sondern als Hebel, damit Wachstum und Staatshaushaltssanierung gelingt. Was die Politik wirklich macht, wenn sie das Verhältnis von Wachstumsförderung und Sozialleistung organisiert, ist die Unterordnung jeder privaten Geldrechnung unter die Notwendigkeiten von Haushalt und Wachstum. Im Wahlkampf soll man sich diese Unterordnung so deuten, bei und mit allen Härten, die die Politik den Leuten besorgt, verfolgt sie eigentlich einen guten Zweck, nämlich die Bedingungen überhaupt zu sichern, unter denen das Verdienen eines Lebensunterhalts überhaupt geht. Und genau diesem Verhältnis, dieser Unterordnung, soll man in der Wahl seine Zustimmung geben, also sich ausdrücklich einverstanden erklären mit den Rechnungen, die die Politiker anstellen, wenn sie sich um die Staatsfinanzen und deren Beförderung kümmern.